Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re vom Januar 2026. Dieses Mal geht es um die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 2 Jahre nach der Forumstudie, Kirchen gegen Eis und den synodalen Weg. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Frohes neues Jahr müssen wir uns auch wünschen.
Ja?
Haben wir uns denn seitdem schon einmal gesehen? Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
Also ich glaube jetzt Ende Januar ist vielleicht irgendwann auch mal gut damit, aber...
Naja, bis Lichtmess.
Also ich wünsche dir auch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr, die 11 Monate, die davon noch übrig sind.
Ich danke dir. Und wie immer dürft ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende auf eine gute Nachricht des Monats freuen. Und lasst doch auch ein Like da und eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl. Das würde mich sehr freuen. Philipp, kommen wir gleich zum ersten Thema. Die Forumstudie zu sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche und der Diakonie, die jährt sich zum 2. Mal, fast auf den Tag genau. Vor 2 Jahren wurde in einer Pressekonferenz der abschließende Forschungsbericht vorgestellt. Die Forumstudie hat in 6 Teilprojekten untersucht, wie sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie entstehen konnte. Das ging von den persönlichen Erfahrungen der Betroffenen bis hin zu den kirchlichen Strukturen, die Übergriffe begünstigt haben. Und dabei ging es auch immer um die Frage, warum die bisherige Aufarbeitung so schleppend verlief und welche evangelische Besonderheiten dabei eine Rolle spielen. Wo stehen wir eigentlich heute?
Ja, ich finde es gerade im Vergleich zu dem Thema, was wir uns dann für später noch vorgenommen haben, dem synodalen Weg der katholischen Kirche, eigentlich eine ganz spannende Frage. Denn aus der großen katholischen Missbrauchsstudie, der MHG-Studie von 2018, hat sich ja dieser riesige Kirchenreformprozess, naja, wie man das genau bewerten soll, kommen wir ja später noch hin, entwickelt, während bei der evangelischen Kirche jetzt nach dem Erscheinen der Forumstudie 2024 im Januar sich viel, viel weniger bewegt hat, was jetzt so die gesamten Strukturen der evangelischen Kirchen und der Diakonie in Deutschland angeht. Also so ein richtiger Weckruf oder so ein richtiger Startschuss für ganz große Veränderung war die Forumstudie nicht. Gleichwohl wird an den Empfehlungen, die in der Forumstudie gemacht wurden, doch sehr intensiv gearbeitet im Beteiligungsforum in der EKD und auch in den Landeskirchen. Und auch du als Pfarrer einer evangelischen Landeskirche wirst ja bestimmte Auswirkungen schon bemerkt haben. Die Forumstudie war sicherlich eine Wegmarke bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, aber es wird nach diesen 2 Jahren deutlich, dass das wahrscheinlich nicht so ein großer Wendepunkt war, wie man sich das hätte vielleicht sogar gerne gewünscht.
Was hätte denn da jetzt mehr passieren müssen? Ich stocke so ein bisschen, weil es gibt ja eben immer mal so ganz grundsätzlich 2 Bereiche, die man trennen muss, vielleicht auch mehr. Die Aufarbeitung auf der einen Seite von vergangenen Fällen, von dem, was passiert ist, aber auch der gegenwärtige Umgang damit, das heißt auch die konkrete Umstrukturierung, die einen solchen Machtmissbrauch entgegenstehen können. Ich glaube, diese beiden Ebenen müssen wir mal trennen. Was hat sich denn im Bereich der Aufarbeitung getan?
Ja, das hat viel damit zu tun, denke ich, dass die evangelische Studie, also die Forumstudie, zu einem anderen Zeitpunkt in der Geschichte des Missbrauchsskandals erschienen ist oder verfasst wurde, als das bei der MHG-Studie in der katholischen Kirche der Fall war. Denn viele Bemühungen, die du jetzt so angetippst hast, auf dem Feld der Prävention, auf dem Feld der korrekten Intervention, wenn also akut Missbrauchsverdacht aufkommt, in Einrichtungen, in Gemeinden, in der Jugendarbeit, die wurden ja schon vor 2024 auch in Angriff genommen. Da hat die Forumstudie insofern eine wichtige Rolle, weil sie gerade auch aus den Eindrücken von Betroffenen Korrekturhinweise gegeben hat. Und diese Korrekturhinweise, was Prävention und Intervention angeht, werden im Moment ja auch eingearbeitet. Das ist ein Prozess, der sehr kompliziert ist. Das ist die sogenannte Novelle der Gewaltschutzrichtlinie der EKD. Und in den evangelischen Landeskirchen, also in den 20 Gliedkirchen der EKD, ist der Stand jetzt eigentlich so, dass erst die aktuelle Gewaltschutzrichtlinie der EKD in Kirchengesetze umgesetzt wurde. Also das sind die Präventionsgesetze ganz häufig. Oder Kirchengesetze zum Schutz vor sexualisierter Gewalt oder wie sie dann auch en Detail immer heißen. Und jetzt ist es so, dass auf EKD-Ebene mit dem BEFO gemeinsam an einer Novelle gearbeitet wird und dann wird das wiederum ein paar Monate und Jahre brauchen, bevor das in allen Landeskirchen dann wieder aktualisiert ist. Mein Eindruck ist, dass in den Fachstellen viele der Erkenntnisse der Forumstudie, was den Umgang mit Betroffenen angeht, schon auch antizipiert werden. Manchmal kommt man darüber aber dann doch nochmal ins Zweifeln, weil zum Beispiel in der Frage der Anerkennungsleistungen und der Verfahren, die da jetzt neu aufgesetzt werden, doch nach meinem Eindruck manchmal auch Fehler wiederholt werden, von denen die Forumstudie eigentlich gesagt hat, dass sie ungünstig sind im Kontakt mit Betroffenen, im respektvollen Umgang mit Betroffenen. Du hattest jetzt so gesagt, man müsste das trennen. Ich würde es vielleicht nicht trennen, aber darauf hinweisen, dass wir es eben mit einem weiter notwendigeren Verbesserung von Strukturen und Funktionen der Kirche haben, also wie konkret Dinge geregelt werden bei den Anerkennungsleistungen, bei Interventionsverfahren und in der Prävention. Und auf der anderen Seite haben wir das vor uns, was gerne mit dem Begriff Kulturwandel bezeichnet wird, also eine grundlegende Sensibilität für das Thema, auch so etwas wie eine Erinnerungskultur und weitergehende Fragen, was denn eigentlich die Realität sexualisierter Gewalt in der Kirche für Folgen hat, für die Theologie, für das Kirchenverständnis. Und bei diesem Kulturwandel, da muss ich sagen, hat die Forumstudie Anhaltspunkte gegeben, aber nicht so eine große Wirkung entfaltet, wie das die MHG-Studie hat. Also man kann dem synodalen Weg, wir kommen noch später dazu, sicherlich vorwerfen, dass er das Thema sexualisierte Gewalt, Missbrauch in der Kirche zuweilen aus dem Auge verloren hat. Das Thema war ja eigentlich der Ausgangspunkt. Ja. Aber bei der Forumstudie habe ich das Gefühl, dass die Strukturen der evangelischen Kirche und zunehmend auch der Diakonie zwar die fachlichen Hinweise auf dem Handlungsfeld Schutz vor sexualisierter Gewalt antizipieren, aber die weitergehenden Fragen doch ganz häufig unbearbeitet bleiben.
Mit direkter Bezugnahme auf das, was du vorhin jetzt gesagt hast, wo ich sagen muss, wenn wir uns diese Gewaltschutzrichtlinie angucken, du meintest, das Problem ist, jetzt muss es wieder durch alle 20 Landeskirchen. Dann macht es Bayern halt irgendwie in einem Jahr, dann macht es Rheinland-Pfalz in 5 Jahren, Schaumburg-Lippe in 10 oder ich weiß es nicht, ich sage jetzt irgendwas.
Das klingt gar nicht so unrealistisch.
Ne? Ja, so. Und da merkt man doch, dass dieser Kulturwandel anscheinend doch noch überhaupt nicht angekommen ist, weil man ist ja nicht mal bereit, Macht und Kontrolle abzugeben innerhalb der eigenen Strukturen, weil man könnte ja auch einfach sagen, wie das die Badische Landeskirche jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Aufarbeitung gemacht hat, wir übernehmen immer automatisch das derzeit gültige und beschlossene Gesetz der EKD.
Erstens beschließt ja die EKD an der Stelle auf dem Handlungsfeld keine Gesetze, sondern erlässt eben nur diese Richtlinien. Gesetze würden ja bedeuten, sowohl bei der Gewaltschutzrichtlinie als auch bei der Anerkennungsrichtlinie, die jetzt im Jahr 2025 erneuert wurde oder neu formuliert wurde, Gesetze würden ja bedeuten, dass eine wirkliche Übereinstimmung zwischen allen 20 EKD-Gliedkirchen herbeigeführt werden müsste. Und weil das nicht geht, werden eben Richtlinien gemacht.
Ja, aber ist denn Gewalt in Bayern was anderes? Also mir geht es nicht ein. Ist Gewalt in Bayern was anderes als in Berlin?
Es ist erstaunlich, obwohl die Forumstudie den evangelischen Föderalismus und die ihm innewohnende Gefahr der Verantwortungsdiffusion, also das einzelne Akteure immer sagen, wir sind ja gar nicht richtig zuständig, das müssen wir erstmal nochmal hier besprechen oder wenden Sie sich mal an jemand anderes. Ja? Obwohl die Forumstudie das deutlich gezeigt hat, dass es an dem Föderalismus eigentlich wenig Veränderungen gibt. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Föderalismus-Problematisierung bei der Veröffentlichung der Forum-Studie schon sehr umstritten war, weil die ForscherInnen selbst damit nicht gemeint hatten, dass die Struktur der evangelischen Kirche jetzt unbedingt zentralisiert gehört, wohl aber, und das ist eigentlich die Herausforderung, dass es gute Wege geben muss zu standardisierten Lösungen, zu vereinheitlichten Lösungen, zu Lösungen, die für die Betroffenen, egal wo sie in der evangelischen Kirche betroffen waren, und zwar regional, wie auch je nach kirchlichem Handlungsfeld, in der Jugendarbeit, in diakonischen Kontexten, in gemeindlichen Kontexten, vergleichbar sind und fair. Und da gibt es schon Fortschritte, die jetzt mit der Forum-Studie, die der Forum-Studie sogar vorgelagert sind, insofern als dass das BEFO ja irgendwie auch so quer zur Verfassung der evangelischen Kirche in Deutschland steht und Betroffenen singulär für alle gesellschaftlichen Organisationen Mitbestimmung einräumt, die von den Betroffenen ja im Beteiligungsforum auch ausgeübt wird. Und jetzt fehlt es nach meinem Dafürhalten manchmal, wir sehen das eben jetzt bei der Einführung der neuen Anerkennungsleistung in diesem Januar 2026, wir sehen das auch bei der von mir in dieser Woche erst beschriebenen Frage der Anerkennungsleistung für Jugendverbände, wie beim Verband Christlicher Pfadfinderinnen, fehlt es manchmal daran, das wirklich auch durchzuziehen und zu den eigenen Bekenntnissen auch zu stehen. Und 2 Jahre nach der Forum-Studie würde ich sagen, ist es schon problematisch, dass es in der evangelischen Kirche nach wie vor nicht diese einheitliche Lösung für die Anerkennungsleistung gibt. Da muss man sich wirklich auf den Hosenboden setzen, weil in der katholischen Kirche gibt es diese einheitliche Lösung schon sehr lange inzwischen. Und auch wenn die Lösung sicherlich nicht perfekt ist bei der katholischen Kirche und auch von Betroffenen immer wieder kritisiert wird, aber da haben ganz, ganz viele Betroffene einfach schon finanzielle Anerkennungsleistungen erhalten. Und damit, ja, so als politische Frage ist natürlich für die katholische Kirche das Thema dann auch irgendwann bearbeitet in einer Form, als dass es nicht immer wieder auf die Tagesordnung gerät. Und das ist bei der evangelischen Kirche noch lange nicht der Fall.
Woran liegt das? Also, weil das ist ja dem Föderalismus nicht inhärent. Man könnte ja sagen, wie bei anderen föderalen Systemen, dass ja eigentlich eine Stärke auch darin liegen könnte, dass man eine gegenseitige Kontrolle ausüben könnte. Ja, oder man, gut protestantisch, zumindest lutherisch, man wählt selbstbestimmt eine Selbstbeschränkung. Ja, also man beschränkt seine Freiheit selbst, die man hat, wird ja in der Ethik auch immer von uns verlangt. Warum schaffen es die einzelnen Landeskirchen nicht zu sagen, okay, es ist dann vielleicht nicht die perfekte Lösung, da können wir immer noch dran arbeiten, aber wir sehen keine Notwendigkeit darin, dass wir 20 landeskirchliche Synoden und die jeweiligen Untergremien damit jetzt zig Jahre lang beschäftigen, Opfer teilweise ja einfach sterben, also muss man ja auch einfach so sagen, ja, über die Zeit, wo jetzt diese Leistungen nicht kommen und um schnell einfach mal eine Lösung herbeizuführen. Also kannst du mir erklären, der so viele Landeskirchen kennt, warum unbedingt jede Landeskirche da in ihrer Region eine eigene Lösung braucht und auf diese besteht?
Der Kern dessen sind schon auch immer die Ansprüche in den Landeskirchen und auch in den diakonischen Einrichtungen, die ja Mitglied in den Landesverbänden der Diakonie Deutschland sind, dass man sich die eigene Handlungshoheit nur sehr ungern vom Tisch nehmen lässt. Und das kristallisiert sich am Ende natürlich auch in Geldfragen. Die Sorge, durch die Anerkennungsleistung an Betroffene finanziell überlastet zu werden, sodass es zur Schließung von diakonischen Einrichtungen kommt, die ist in der Diakonie greifbar. In den evangelischen Landeskirchen ist es so, dass die finanzschwächeren Landeskirchen davor auch Sorge haben. Ich bin manchmal auch erstaunt, dass Landessynoden, die sonst eigentlich fast alles abnicken, was aus ihren Landeskirchenämtern kommt, ausgerechnet bei dem Thema dann sagen, wir wollen jetzt nochmal irgendwie reinschauen. Mein hauptsächlicher Eindruck ist aber, dass die Landessynoden gar nicht so die treibenden Kräfte der Verkomplizierung sind, sondern die Landeskirchenämter, insofern als dass die einfach daran gewöhnt sind, in der evangelischen Kleinstaaterei eigene Gesetze für sich zu haben, eigene Maßnahmenkataloge zu entwickeln und eigene Thinktanks zu kümmern. Und ich meine, du bist ja aus der Bayerischen Landeskirche, ne? Also da kann man mit Strukturprozessen und Planungsprozessen auch viele Leute über Jahrzehnte beschäftigen. Das sehen wir ja bei anderen Fragen in der evangelischen Kirche ganz genauso. Also ich glaube, es gibt 10 verschiedene Konzepte für regionale Gemeindeformen. Ja? Die haben auch alle ganz unterschiedliche Art aktive Titel in den Landeskirchen. Und die großen Kürzungsprozesse werden auch nicht Kürzungsprozesse genannt, sondern die heißen dann immer EKHN 30, ja. Also wie soll die Hessisch-Nassauische Kirche 2030 aussehen? Und in Bayern hieß das Profil und Konzentration, ne? PUK. Und also da ist ja immer schon auch viel A, viel Euphemisierung dabei und B, man will sich damit selber gerne beschäftigen, weil alle davon auch irgendwie zutiefst beeindruckt sind, davon überzeugt sind, dass es bei ihnen immer noch ein bisschen anders aussieht als anderswo, ja. Prinzipiell muss das ja auch kein Nachteil sein, selbst für die Betroffenen nicht. Martin Watzlawick, einer der Leiter der Forumstudie, hat ja bei der Veröffentlichung gesagt, es könnte auch so sein, dass die einzelnen Landeskirchen und diakonischen Landesverbände stärker in Konkurrenz zueinander treten, wenn es darum geht, Betroffene ganz besonders gut zu behandeln. Aber den Eindruck habe ich jetzt nach 2 Jahren
so optimistisch wäre ich da nicht. Also ich prognostiziere, dass das auch
Ich glaube nicht, dass Watzlawick besonders optimistisch war, aber
ja. Aber also ich prognostiziere, dass das keinerlei Vorteil sein wird, auf keiner Ebene, nicht mal für die Kirchen selber. Also jetzt kamen ja einige Anerkennungsrichtlinien, die man sehen konnte, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auf Baden verwiesen. Man weiß ja auch teilweise, was es für Entwürfe dafür gibt und es ist ja in der heißen Phase auch, was da genau ist. Ich bin mir nicht so sicher, wie einheitlich das jetzt dann tatsächlich laufen wird.
Ich hatte das ja erst Anfang des Monats in einem ausführlichen Artikel in der Eule dargestellt und ich glaube, in so komprimierter Form, wie wir das schriftlich in der Eule gemacht haben, brauchen wir es jetzt im Podcast nicht nochmal mündlich nachvollziehen. Es ist im Moment so, dass eben diese Kleinstaaterei im Grunde genommen nicht mehr so existiert wie noch vor ein paar Jahren, was die Anerkennungsleistung angeht. Insofern, als dass sich ja 10 Verbünde gefunden haben. Aus mehreren Landeskirchen und ihren diakonischen Werken zusammen. Also ein Beispiel, in Hessen ist es nicht mehr so, dass die EKHN, also Hessen und Nassau, und die EKKW, also Kurhessen-Waldeck, jeweils eine Kommission haben, sondern es gibt eine gemeinsame Kommission dieser beiden Landeskirchen mit der gemeinsamen Diakonie Hessen. Es gibt diese Verbünde, das heißt, das ist schon groß, flächiger. Da sieht man dann aber auch, wenn man das in die Karte einträgt, wo eben auch noch die weißen Flecken sind, insofern als dass die Verfahren in der EGPO, in der sächsischen Landeskirche, erst irgendwann im Verlauf des ersten halben Jahres starten werden. In Mitteldeutschland ist man der Meinung, man muss jetzt nicht nochmal eine neue Regelung finden, weil die nämlich gerade erst im letzten Jahr entstandene Neuregelung eingefügt haben, wenn sich auf EKD-Ebene neue Maßgaben ergeben, übernehmen wir die in die Arbeit der Kommission. Und die Kommission dort wurde schon nach den neuen Maßgaben quasi im letzten Jahr gebildet. Und in Bayern haben wir die Situation, dass die Kommission falsch gebildet ist und in Hessen haben wir die Situation, dass der diakonische Landesverband gerade erst vergangene Woche beigetreten ist und es noch die Diskussion um die Jugendverbände gibt, von denen einige Verbände, nämlich 3, der Verband Christlicher PfadfinderInnen, der CVJM und der EC, also Entschieden für Christus, bundesweit aktiv sind und dann gibt es da Finanzierungssachen, die habe ich ja in dieser Woche erst in der Eule ausführlich dargestellt. So, also das heißt, es ist nicht der einheitliche Start geworden, den man im gesamten letzten Jahr versprochen hat. Insgesamt würde ich sagen, halten sich die Modifikationen bisher, wir schauen dann mal nach Sachsen, nicht heute, aber wenn es soweit ist, noch in Grenzen. Das sind jedenfalls Modifikationen, die nach meinem Dafürhalten wenig Auswirkungen darauf haben werden, auf die Qualität dessen, wie mit den Betroffenen umgegangen wird. Dafür sind die 2 Sachen wichtig, die auch noch nicht fertig sind. Nämlich der sogenannte Anhaltskatalog, nachdem die individuellen Falldarstellungen durch die Betroffenen dann irgendwie bemessen werden sollen. Und die Gestaltung des Fragebogens, den Betroffene überhaupt erstmal per Post zugeschickt bekommen und dann ausfüllen sollen. Und beide scheinen mir noch viel problematischer zu sein für das Verfahren, als ob jetzt in einem Verbund nochmal ein extra Paragraph eingefügt wurde oder nicht. Dass an der Grundstruktur der Zahlung festgehalten wird, aus dieser Doppelung zwischen Pauschalzahlung für Strafbarkeit von 15.000 und individuelle Leistung, die zugesprochen wird. Das ist, scheint mir der Kernpunkt zu sein. Und wenn daran irgendwo gerüttelt würde, dann müsste noch mal, dann steht wirklich die ganze Anerkennungsrichtlinie noch mal zur Debatte. Dann wäre das Verfahren, was man sich vorgenommen hat, an der Stelle wirklich gescheitert. Wenngleich man sagen muss, wenn in der einzelnen Landeskirche daraus rausschert, dann muss man das vielleicht auch einfach so benennen. Dann muss man auch innerhalb dieser Landeskirche wirklich noch mal mit dem eigenen Landeskirchenamt, mit der Landessynode ins Gespräch gehen, ob das richtig ist, ob das gut so ist. Aber da muss man vielleicht nie den gesamten deutschen Protestantismus dafür verantwortlich machen, was in einer einzelnen Landeskirche schiefläuft.
Jetzt sind wir gleich wieder auch in eine der großen Detailfragen reingegangen. Über Anerkennungsleistungen, da wurde ja auch schon wirklich viel geredet und du hast auch auf Dinge verwiesen, die du geschrieben hast. Gibt es denn, wenn man jetzt nochmal die Forumstudie revisitet, einige blinde Flecken, die noch so gar nicht wirklich bearbeitet werden?
Also ich finde, dazu gehört nach wie vor nochmal eine historische Neubewertung der Verbrechen in der Heimerziehung in der Bundesrepublik. Die spielen in der Forumstudie eine geringe Rolle, weil da der Anteil diakonischer Fälle sehr gering ist, im Grunde genommen. Ich hatte im Dezember noch das neue Buch von Christiane Florin besprochen, Keinzelfall, wo es darum ging, und ich halte das für eine historische, für ein historisches Versäumnis, nicht bloß der Kirchen, sondern auch des gesamten Landes, der Politik, der dort zuständigen Behörden in den Kommunen und auch in den Ländern. Und da gibt es sicherlich eine historische Ungerechtigkeit, die noch begradigt werden muss. Ob sie das jetzt noch kann nach all den Jahrzehnten, ist eine interessante Frage. Das ist das eine. Das zweite, würde ich sagen, ist, dass sich doch die Machtstrukturen, auch die informellen Machtstrukturen in der evangelischen Kirche recht wenig haben anfragen lassen durch die Ergebnisse der Forumstudie.
Was sind jetzt die informellen Machtstrukturen?
Ja, wie machen wir Business in der evangelischen Kirche? Ja, wie kommt man zur Entscheidung? Was heißt wirkliche Mitbestimmung nicht nur von Betroffenen, sondern was ist eigentlich mit unserer synodalen Struktur, die wir in der evangelischen Kirche haben, die aber auch Probleme hat? Was heißt es, in eine machtsensible Kirche zu werden? Darüber haben wir im Herbst auch in der Eule diskutiert. Die EKD-Synode hatte sich das als Schwerpunktthema vorgenommen, aber da ist mein Eindruck, dass das wirklich allzu sehr an der Oberfläche bleibt und sich auf Repräsentationsfragen eigentlich bezieht, ganz häufig. Ja? Also wer sitzt mit am Tisch der Entscheidung, war im Herbst so die Frage. Und da ist natürlich völlig klar, dass die evangelische Kirche da auch noch nachzuholen hat, insofern als dass in der evangelischen Kirche längst nicht alle am Tisch der Entscheidung sitzen, die doch berechtigterweise mit dazugehören. Und dann gibt es die ganzen Probleme, die wir auch in der Eule immer wieder haben. Ableismus, Milieuverengung, Rassismus. Ja, also die evangelische Kirche in Deutschland ist eine total weiße Kirche. Das ist alles wichtig und darin diffundiert es aber auch so aus. Das geht dann um Repräsentationsfragen und eigentlich ganz wenig darum, wie Macht in der evangelischen Kirche organisiert wird, sodass der Eindruck entstehen könnte, in der evangelischen Kirche hat man die Forumstudie nicht zum Anlass genommen, grundsätzlich darüber nachzudenken, wie man Kirche sein will oder müsste, während in der katholischen Kirche das in Ansätzen schon gemacht wurde, wenngleich auf dem synodalen Weg ja überhaupt keine Möglichkeit bestand, aus dem Fachgespräch über diese Probleme dann tatsächlich Reformen zu machen. Ja? Und das finde ich schon erstaunlich. Also ich erlebe, um das mal an dem Punkt dingfest zu machen, dass die Synoden der evangelischen Kirche, Landessynoden, Kreissynoden bis in den Kirchenvorstand im Grunde genommen genauso heute arbeiten, wie sie das vor 10, 15 Jahren auch gemacht haben. Also die haben natürlich nicht mehr so viele Aktenstapel, weil sie das alles digital machen. Manchmal gibt es auch einen Stream. Aber was Transparenz, was Beteiligung, was wirkliche Rechenschaftspflichten angeht, das ist in einer Form ausbaufähig, ja, oder dass man sich das überhaupt mal ehrlich anguckt, was da läuft, das sehe ich nicht. Und die Forumstudie hat eigentlich da den Finger ja an die Wunde gelegt, indem sie uns solche Begriffe wie eben Verantwortungsdiffusion, wie Harmoniekultur, das Missbrauchspotenzial pastoraler Macht, ja, also der Pfarrmacht, der Pastoralmacht, eigentlich uns auf den Tisch gelegt hat.
Was denkst du jetzt, dass man da machen sollte?
Ja, ich mach mal ein Beispiel. Wir haben ja als Teil der Präventionsgesetzgebung in der evangelischen Kirche dieses System der Gewaltschutzkonzepte. Ne? Die müssen in den Einrichtungen und in den Gemeinden gemacht werden. Manche Landeskirchen sind da schon weiter als andere. Und das heißt, man redet darüber, wo in der Gemeinde Gefahrenpunkte sind, wo Menschen höhere Risikofaktoren haben können, um von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein. Mein Eindruck ist der, dass sich in den meisten Fällen damit die Fachmitarbeiter beschäftigen, also die fachliche Unterstützung, je nachdem, wie stark sie ist im Kirchenkreis und in der Landeskirche, und dann die Leitungskräfte in der Gemeinde. Und das bleibt dann an den Pfarrpersonen hängen ganz häufig oder an den Hauptamtlichen oder den Einrichtungsleitungen, Kindergärten etc. Und da wird eigentlich eine Chance versemmelt, finde ich, das wirklich als gemeindepädagogischen Prozess mit ganz vielen Leuten aufzuziehen, innerhalb dessen dann viele Menschen was darüber lernen könnten, wie wir sicherere Kirche werden können. Und zwar nicht bloß für Betroffene, mögliche Betroffene sexualisierter Gewalt, sondern für uns alle. Und daran sieht man, an diesem Prozess sieht man eigentlich ganz paradigmatisch, was ich gerade meine. Ne? Es fällt die evangelische Kirche in die üblichen Strukturen der Bearbeitung zurück. Das ist in vielerlei Weise auch sinnvoll, denn so werden ja Dinge auch bearbeitet. Ne? Und die evangelische wie die katholische Kirche sind in ihren Prozessen, was Aufarbeitung, auch was Prävention, Intervention angeht, in der Gesellschaft ja voraus. Ja? Aber ich finde es schon auch erstaunlich, ne? Wer macht die Gewaltschutzkonzepte? Und da könnte man sich fragen, warum das in der evangelischen Kirche wieder an den Hauptamtlichen hängen bleibt, an einer Kirche, die für sich emphatisch in Anspruch nimmt, ne, das Priestertum aller Gläubigen und die ehrenamtliche Gestaltung von Kirche und die ehrenamtlichen Entscheidungen in der Kirche, in den Synoden und in den Kirchenvorständen. Und da sieht man eigentlich ganz schön paradigmatisch, wie ich meine, dieses Missverhältnis aus Anspruchshaltung der evangelischen Kirche und tatsächlicher kirchlicher Gestalt, die nämlich ganz häufig dann doch eben das auf den Hauptamtlichen und auf den bisherigen kirchlichen Strukturen ablastet und dort die Verantwortung hinschiebt und sich gar nicht mehr ehrlich fragt, ob diese Strukturen noch in der Lage sind, diese Verantwortung wirklich zu tragen. Und das gilt sowohl für die Überlastung von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Fläche, als auch über die demokratische Mitbestimmung in den Synoden. Also können die Synodalen das überhaupt? Können die in Landeskirchenamt kontrollieren? Ist das System überhaupt darauf angelegt, dass sie diese demokratische Kontrollfunktion überhaupt erfüllen können? Und das geht halt bis in die Leitungsschichten ganz hoch, denn eigentlich hat die Forumstudie ja auch die leitenden Geistlichen angezählt, insofern als dass sie, und zwar dutzendfach deutlich gemacht hat, dass diese leitenden Geistlichen mit Betroffenen sehr schlecht umgegangen sind. Das ist im Grunde genommen in den letzten 2 Jahren auch völlig in Vergessenheit geraten. Da gehen wir mal von Hannover weg, wo das Ralf Meister schon noch ein bisschen länger beschäftigt hat, dass die Strukturen, die wir in der evangelischen Kirche haben und das Personal in der evangelischen Kirche eigentlich angezählt ist, das geht völlig unter. Im nächsten Moment verlässt man sich auf die gleichen Strukturen und auf das gleiche Personal wieder und sagt, die werden die Dinge schon richten. Und das hat am Ende viel auch mit eigener Verantwortungsübernahme von Christinnen und Christen zu tun und von den Kirchenmitgliedern, die die Forumstudie nicht als Dokument im Empfang genommen haben, das sie selbst anfragt, sondern als ein Dokument, wo kirchliche Strukturen irgendwie betroffen sind. Aber den Schritt zu machen, zu sagen, das hat auch was mit mir zu tun, da habe ich den Eindruck nicht, dass das jetzt in der Breite wirklich nachvollzogen wurde.
Kommen wir zum nächsten Thema. Seit gestern und über das Wochenende trifft sich in Stuttgart zum allerletzten Mal die Versammlung des Synodalen Weges der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Auf dem Synodalen Weg, da wurden die systemischen Probleme der Kirche diskutiert. Es wurden Dokumente diskutiert und beschlossen. Seit 2019 war der Synodale Weg immer wieder für Kirchennachrichten gut, so ja auch in der Eule. Was steht nun am Ende des Weges, Philipp?
Ja, das ist jetzt eine gefährliche Kiste, weil dieser Podcast wird am Freitag erscheinen, während also diese Beratungen da in Stuttgart noch laufen. Für das, was den Synodalen Weg inhaltlich befasst hat, ist diese letzte Sitzung nach meinem Dafürhalten im Grunde genommen egal. Es gibt so eine Reihe von Veränderungsprozessen. Da sind jetzt die Bischöfe der einzelnen 27 Erz- oder einfachen Diözesen in Deutschland zuständig, der Bistümer und der Vatikan. Und dort werden Entscheidungen getroffen und nicht in Stuttgart und nicht beim Synodalen Weg und fürderhin eigentlich auch nicht bei der Synodalen Konferenz, die da dem jetzt nachfolgen soll. Aber das sind so Prozesse, kirchenstruktureller Art und Weise, das ist so das eine. Und das zweite Fazit würde ich sagen, dass während der Zeit des Synodalen Weges ja einige Veränderungen der katholischen Kirche in Deutschland stattgefunden haben, was zum Beispiel die Anerkennung von LGBTQI angeht oder auch das Arbeitsrecht, das katholische. Und da gibt es im Moment auch einen großen Streit darüber, ob da überhaupt der synodale Weg quasi ein Copyright dran hat oder ob diese Prozesse nicht ohnehin gelaufen wären, auch ohne diesen jahrelangen, sehr aufwendigen, auch teuren Dialogprozess. Und wir haben in den letzten Tagen ganz viele Stellungnahmen doch dazu nochmal gehabt, Texte in katholischen Medien, vor allen Dingen, die sich jetzt mit dem Rückblick, mit dem Fazit beschäftigen. Wir haben darauf in der Eule irgendwie verzichtet. Ich bin auch nicht nach Stuttgart gefahren. Ich bin jetzt hier bei uns in Bad Frankenhausen und nicht dahin gefahren. Ich werde es beim Livestream ein bisschen verfolgen. Aber mein Eindruck war, dass sich die Relevanz dieses jetzt erneuten großen Happenings doch in engen Grenzen hält.
Du hast gesagt, institutionell bleibt auf jeden Fall die Synodalkonferenz, wie sie dann heißen soll.
Das wird sich herausstellen, ob es die überhaupt geben kann, weil nachdem also der Synodale Ausschuss, was quasi die etwas kleinere Form dieser Plenarversammlung des Synodalen Weges in den letzten 2 Jahren war, die haben dieses Konzept der Synodalkonferenz erarbeitet. Das sollte eigentlich Synodaler Rat heißen. Da hatte der Vatikan was dagegen, und zwar nicht nur gegen den Namen, sondern überhaupt gegen das Prinzip dessen, dass also in einem deutschlandweiten Rat von Laien und Bischöfen gemeinsam nicht nur beraten, sondern auch beschlossen wird. Vor Ewigkeiten hat das bei uns im Podcast und natürlich auch im Magazin als Text Benedikt Heider mal erklärt. Also die katholische Synodalität gibt es in 2 verschiedenen Ausprägungen, und die vatikanische Synodalität redet immer von gemeinsam beraten und unterscheiden in diesem am Ende jesuitischen Zug von Papst Franziskus, der Discernment, ja, also der geistlichen Unterscheidung oder der Unterscheidung im Geiste. Und was in deutschen Reformkreisen, auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und unter uns DemokratInnen natürlich mit gemeint ist, mit Synodalität, ist sowas wie gemeinschaftlich entscheiden. Ja? Und das wird es sowieso nicht geben, da hat ja der Vatikan schon gesagt, also das machen wir nicht mit. Und die Satzung dieser neuen Synodalkonferenz spiegelt es auch wieder, da wird also beraten, und am Ende haben natürlich die einzelnen Bischöfe die Hoheit darüber, wie sie das dann umsetzen mit ihren eigenen Gremien und ob sie sich von eigenen Gremien nochmal beraten lassen. Aber am Ende bleibt die Entscheidung bei ihnen, so wie das kirchenrechtlich in der katholischen Kirche vorgesehen ist. Also auch die Synodalkonferenz wird, genauso wie der Synodale Weg, ein Beratungsgremium sein und kein Entscheidungsgremium. Da steht aber erstmal sowieso noch die Zustimmung der Deutschen Bischofskonferenz, also der Bischöfe in Deutschland, aus. Die ist für Februar, für die Frühjahrsvollversammlung vorgesehen, und noch eine Ratifizierung aus dem Vatikan. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, die Entscheidungen werden jetzt bei den Bischöfen getroffen und im Vatikan. In Stuttgart wird dazu wahrscheinlich nochmal erklärt, was das alles sein soll, aber da steht jetzt keine neue Entscheidung dafür im Raum. Mit Ausnahme dessen, dass diese Synodalkonferenz neben den 27 Ortsbischöfen, also die machen, wollen auch nicht alle mitmachen, aber in der Satzung steht, dann noch 27 Mitglieder des ZDK beinhalten soll, also des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, und noch 27 weitere Personen. Und die werden wohl in Stuttgart auch gewählt, um sich damit genau das gleiche Problem nochmal einzuheimsen, was der Synodale Weg schon hatte, nämlich, dass es alles irgendwie nie ganz klar ist, wer überhaupt die Macht hat, solche Gremien zu wählen und zu besetzen.
Ja, und da sind wir schon bei so einem Kern des Problems, was ich jetzt in diesem Monat auch gelesen habe, dass man ja sagen kann, beim Synodalen Weg in der katholischen Kirche, da wurden Dinge so performativ vollzogen und wirken in der Öffentlichkeit vielleicht so, als hätte es da irgendwie eine Öffnung gegeben, als wäre tatsächlich irgendwas in Bewegung gewesen. Faktisch ist aber in all der Zeit nicht wirklich was passiert, weil am Ende hätte es in irgendeiner Weise in Recht gegossen werden müssen, dass da dann auch irgendwas bleibt. Und insofern ist jetzt halt eben am Ende außer Spesen nicht viel gewesen.
Wir haben in der ganzen Zeit des synodalen Weges ja in erstaunlicher Weise und auch sehr spezifisch katholisch immer die Kirchenrechtler im Spiel gehabt. Das ist in der evangelischen Kirche, da wird die Macht der Kirchenrechtler stärker subkutan und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgeübt. Aber also diese kirchenrechtliche Debatte, die hat den synodalen Weg von seinem Anfang Herr schon immer begleitet, Norbert Lüdicke vor allen Dingen. Wir haben das auch in der Eule gehabt, mehrfach im Interview, die Buchbesprechung, Die Täuschung heißt sein Buch, wie ich finde, auch gerade jetzt nochmal sehr lesenswert, um sich vor Augen zu führen, was da eigentlich passiert ist oder wie man das eben auch verstehen kann. Und jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal Diskussionen mit Bernhard Arnut etc. auf Heinschwarz. Wir verlinken einige Beiträge hier in den Shownotes, wo man das nochmal nachvollziehen kann. Und dieser große Streit zwischen, dass da eigentlich kirchenrechtlich nichts Verbindliches gelaufen ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ja, aber hier wird quasi eine andere Leitungskultur eingeübt, indem man das einfach mal macht, so ungefähr, die stehen sich nach wie vor auch sehr unversöhnlich gegenüber. Und ich glaube, das kann man irgendwie menschlich auch nachvollziehen, dass wenn man jetzt so viele Jahre Kraft und Zeit investiert hat, dass man vielleicht auch manches anders sieht als Beteiligte am synodalen Weg und manches Urteil sich da nicht zu eigen macht. Wenngleich man sagen muss, hätte man am Anfang sich diese Mahnung und Warnung aus dem Kirchenrecht mal wirklich zu Gemüte geführt, dann hätte man sich auch überlegen müssen, ob das wirklich so eine clevere Idee ist, den Bischöfen damit auch eine Möglichkeit der Legitimierung zu geben für ihren weiteren Machterhalt. Denn darum geht es am Ende. Also demokratische Prozesse sind ja nicht nur wichtig dafür, was am Ende bei Rom kommt als Ergebnis, materielles Ergebnis, sondern sie sind ja auch dafür da, den jeweiligen neuen Regelungen oder bestehenden Regelungen Legitimität zu verleihen. Im Grunde genommen ist in der katholischen Kirche jetzt Folgendes passiert. Man hat mit den Bischöfen lange geredet, die Umsetzung liegt alleine in ihrer Hand. Die Gutwilligeren, wie Bischof Betzing, der scheidende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in seinem Bistum in Limburg, etablieren so Gremien der Mitberatung in ihren Bistümern und binden sich selbst, zumindest in der Öffentlichkeit, sehr stark an die Ergebnisse dieser Beratungen dann. Die große Menge der Bischofskonferenz hält dazu weitestgehend den Mund. Und es gibt diejenigen Bischöfe, die in der Öffentlichkeit, wie jetzt diese Woche erst wieder Kardinal Wölki, der Erzbischof von Köln, ganz deutlich machen, nee, das sind meine Entscheidungen und dafür bin ich auch vom Kirchenrecht nicht nur vorgesehen, sondern ich kann mich dieser, das ist so seine Stilfigur, dieser Verantwortung auch nicht entledigen mit dem Hinweis auf Beratungs- und Mitentscheidungsprozesse.
Also insofern muss man doch dann aber sagen, es bleibt defizitär, also zumindest ist aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Deutung, weil am Ende kann es sein, in 10 Jahren kommt ein neuer Bischof und der spielt halt eher auf dem Wölki-Feld und dann ist das alles wieder hinfällig. Insofern finde ich, sind da doch einfach Enttäuschungen vorprogrammiert und ich glaube auch die traditioneller eingestellten Bischöfe, sage ich mal vorsichtig, tun sich dann damit doch am Ende auch keinen Gefallen, weil hier Erwartungen enttäuscht und verspielt werden, die
Ist dem Bummi, ehrlich gesagt. Also mein Eindruck in den letzten Jahren ist, dass das so der Voderholzer Fraktion am Ende auch wenn er das immer charmant versucht, drumherum zu reden, auch so jemand wie Stefan Oster da in Passau, am Ende Bulli ist, wenn da Leute sagen, das ist nicht mehr eine katholische Kirche, in der ich mich aktiv beteiligen will. Das ist ja auch der Vorwurf von Lüdicke und anderen an den synodalen Weg. Erstens dieses, dass es eine Beteiligungssimulation gewesen ist, was jetzt so die rechtliche Form der Mitbestimmung angeht, ja, oder der eben nicht existierenden wirklichen Mitbestimmung. Und das Zweite ist, dass damit im Grunde genommen ein Theater aufgeführt wurde, um Laien, die sehr enttäuscht von ihrer Kirche sind, im Grunde genommen wieder an das Geschäft und an ihre Kirche zu binden, indem man ihnen eben vorspielt, dass irgendwas passiert ist.
Das ist wie diese Bürgerbeteiligung auf Landesebene.
Naja, nun würden aber Leute, die sich mit richtiger Bürgerbeteiligung gut auskennen, unter anderem ja auch aus evangelischen Kontexten, Grüße ja. an die Theobubble auf Blue Sky, da gibt es einige, die würden sagen, das kann man eben so oder so machen. Ne? Also was
aber das haben die halt alle in den 90ern gelernt oder in den 2000ern, wo man es immer falsch gemacht hat.
Richtig, ja. aber das ist ja, wir kommen jetzt wieder zu dieser am Ende rechtlichen Frage zurück, da, was ist richtige Mitbestimmung? Die hatten wir jetzt, denke ich, auch wenn ich, man könnte es vielleicht noch präziser machen, aber das hatten wir ja gerade besprochen. Das andere ist dieses, den Leuten mit Enttäuschung quasi so zu tun, als ob was passiert wäre. Und das betrifft in der katholischen Kirche in Deutschland natürlich ganz viele Menschen, deshalb treten ja auch Menschen aus der katholischen Kirche aus, und zwar anders als in der evangelischen Kirche, auch solche, die eigentlich ihrer Kirche hoch verbunden sind und nicht nur diejenigen, die der Kirche ohnehin sehr distanziert gegenüberstehen, und unter diesen vor allen Dingen auch Frauen. Und deshalb ist ja auch im synodalen Weg es so gewesen, dass eine dieser Synodalforen sich mit der Frauenfrage in der katholischen Kirche beschäftigen sollte, obwohl das in der MHG-Studie von dort her jedenfalls nie 1:1 ableitbar war, aber das war so eine Forderung des Zentralkomitees zu sagen, also wir gehen mit euch nur dann auf den synodalen Weg, wenn wir auch über die Frauenfrage sprechen. Und der Vorwurf der Kritiker des synodalen Wegs, und zwar jetzt nicht der Konservativen, sondern die übertreiben sogar manchmal eher die Wirksamkeit des synodalen Weges, sondern die Kritiker wie Lüdecke und andere, die einfach sagen, ihr macht den Leuten was vor, war ja schon immer zu sagen, da wird sich eh nichts bewegen oder da kann sich zumindest in diesem Format nichts bewegen, weil das sind so diese lehramtlichen Fragen, ja, die werden eben in der katholischen Kirche vom Vatikan und vom Papst am Ende entschieden, so ist es da, und das betrifft die Frauenfrage, das betrifft die Frage der Mitbestimmung, das betrifft die Frage der Anerkennung von LGBTQI und andere sexualmoralische Fragen, und ich glaube, am Ende kann man, ich habe jetzt auch nochmal Texte gelesen, die jetzt eben fast schon 6 Jahre alt sind, am Ende saust das eben zusammen auf dieses unterschiedliche, von der evangelischen Kirche ja ganz verschiedene Verhältnis von Geweihten, also Priestern, Bischöfen, Papst, auf der einen Seite und Nichtgeweihten, den sogenannten Laien, Laienstand.
Laien und Bischöfe, die waren jetzt ja zusammen auf der Synode. Es ging ja darum, die jetzt zusammenzubringen. Ja,
aber, und das ist eigentlich das Interessante daran, ich habe da einen alten Text von Norbert Lüttke nochmal gelesen, der bei feinschwarz.net erschienen ist, wir verlinken den. Der sagt halt, wenn ein König und ein Gärtner gemeinsam im Garten spazieren gehen, dann gehen sie auch gemeinsam spazieren, aber sie bleiben König und Gärtner. Sie sind nicht als gleichberechtigt unterwegs, sondern eben nur gemeinsam. Dieses Verhältnis, dieses grundlegende Machtverhältnis in der katholischen Kirche, ne, die Kirche, römisch-katholische Kirche als Hierarchie, das ist so grundlegend für das Katholischsein, dass man eigentlich allen katholischen ChristInnen abverlangen müsste, dass sie dem zustimmen. Und wer das eben nicht kann und nicht mehr will, der verlangt in eine ganz andere katholische Kirche, die es im Moment so nicht gibt. Was ich erstaunlich finde, ist, dass ich viele Teilnehmer oder einige Teilnehmer des synodalen Wegs in den letzten Jahren ja erlebt habe und auch gesprochen habe. Und mein Eindruck ist, dass die das gar nicht mehr glauben. Also, dass die eigentlich da so sehr evangelisch sind, so wie wir, dass die nie von einem wesenhaften Unterschied zwischen den Geweihten zu sich als Laien mehr ausgehen. Und ich kenne auch haufenweise katholische Priester, die ein anderes Weiheverständnis inzwischen haben und nie sagen, ich bin als Mensch ganz anders. Also im Grunde genommen hat der synodale Weg das nochmal vor Augen geführt, dass es diese ja auch quer zu den modernen Menschenrechten stehende Weiheverständnis, diesen wesenhaften Unterschied zwischen Geweihten und Nichtgeweihten gibt. Vielleicht kann man sich auch nochmal genau hingucken, dass in der Zeit des synodalen Weges ja die Kirchenaustritte nicht wegen des synodalen Weges abgenommen haben, sondern irgendwann so ein bisschen weniger heftig ausgefallen sind. Aber das würde ich jetzt nicht als Effekt des synodalen Weges bezeichnen. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass die Fragwürdigkeit bestimmter katholischer Kirchenlehren nicht nachgelassen hat. Und wenn man den synodalen Weg daran bemisst, dann war er nicht erfolgreich.
Kommen wir zum nächsten Thema. Die Kirchen gegen ICE. Im Remind-Newsletter, da hast du diese Woche erneut vom anderen Amerika gesprochen. Was ist denn dieses andere Amerika?
Ja, das ist ja ein Plagiat von Dorothee Sölle. Das kann man in dem Newsletter ja nochmal nachlesen, dass ich dir das übernommen habe von Dorothee Sölle aus ihrer Rede gegen den Irakkrieg. Und in dem Sinne meint das andere Amerika, also das Amerika, was keinen Krieg führen will, was nicht imperialistisch ist, was nicht rassistisch ist, was demokratisch ist. Das Amerika gibt es nach wie vor. Und ich hatte in den Newsletter, das hat ein bisschen Widerspruch geerntet per Leserinnenpost und auf Social Media, ja, ein bisschen geschrieben zu sagen, die USA schlittern nicht in den Faschismus.
Mhm.
Und das wurde teilweise so verstanden, als ob ich die Gefahr der Faschisierung negiere. Das ist nicht der Fall. Was ich problematisiere, ist der Schlitterbegriff. Ja? Denn der missachtet ja doch, dass es in den USA ganz viele Menschen gibt, die sich gegen die Trump-Regierung nicht nur positionieren und auch nicht bloß verbal irgendwas dagegen sagen, sondern handfest protestieren und einschreiten und versuchen, die Opfer dieser Politik zu schützen. Und ich glaube, dass wir ganz gut daran tun, in der Tradition Dorothee Sölles, aber auch einfach als BürgerInnen, WeltbürgerInnen, ganz gut daran tun, nicht immer nur in Schockstarre darauf zu gucken, was die Regierung macht oder was, wie sie auch die Medien dominiert, mit diesem permanenten Ansturm neuer Nachrichten und neuer Statements aus den Regierungskreisen, mhm. sondern auch darauf zu schauen, was die Menschen in den USA tatsächlich machen. Und das wird auch nicht zur Entlastung dienen, dass man jetzt sagen kann, ach, da bin ich jetzt auf einmal zufrieden und beruhigt, aber das komplettiert doch das Bild in einer Form, wo man sagt, okay, es gibt jetzt auch Hoffnungsgründe und es ist jetzt nicht so, dass man quasi auf einer tiefen Ebene ist, wo schon immer alles ausgemacht ist, wo schon der Untergang immer klar ist, ja, und ich glaube, dieses fixiert sein auf mögliche schlimmste Folgen ist was, was wir in Deutschland ja auch kennen von unserer Politik. Und ich glaube, dass am Ende sich darin so eine apokalyptische Haltung widerspiegelt, die uns aber die Kraft nimmt zur positiven Weltgestaltung. Und das ist dieser Altkonflikt, den wir auch im letzten Jahr ja bei vielen Themen hatten, vom Bauernkrieg angefangen bis in unsere aktuellen politischen Fragen, sind wir darauf fixiert, dass quasi jetzt das Ende der Zeiten naht. Oder sind wir darauf fixiert, gemeinsam Zukunft zu gestalten?
Wobei ja die Sorge vor dem Reinschlittern in den Faschismus durchaus begründet ist, weil wir ja sehen in den USA, dass dort jetzt die ICE, ich war mir echt unsicher, was ist denn die journalistisch korrekte Formulierung? Sind es ICE-Mitarbeiter? Sind es Einwanderungsbeamte?
Ja, darüber wurde ja in Social Media auch lange diskutiert, ob man ICE-Beamte oder Mitarbeiter sagt, das ist irgendwie das verharmlost. Ich finde, für diejenigen, die da auf den Straßen aktiv sind, um MigrantInnen einzuhaschen, ja, kann man durchaus auch einfach ICE-Truppen sagen, denn die sind ja stark militarisiert in ihrem Auftreten, ja. An sich ist ICE ja nur die Abkürzung für die Behörde für Ausländerfragen, die Bundesbehörde, also Migrationsfragen. Ich glaube, die Militarisierung dieser Gruppen sollte uns zu denken geben, dass wir jetzt irgendwie nur von MitarbeiterInnen oder Beamten sprechen. Aber ich finde, man kann sich in solchen Formulierungsfragen, auch was Nachrichtenschlagzeilen angeht, auch verlieren. Das Entscheidende ist halt, was wir jetzt alle die letzten Wochen gesehen haben, was da in Minnesota sich abgespielt hat, was ja vorher schon in Los Angeles versucht wurde und in anderen Städten. Also diese im Grunde genommen Razzien, um undokumentierte MigrantInnen zu finden, die sich aber in so bürgerkriegsähnliche Zustände auswachsen, die einfach der Trump-Regierung absichtsvoll, davon bin ich schon überzeugt, nutzen, insofern als das damit eben so diese gesellschaftliche Polarisierung wirklich zur Ansicht kommt und dann eben Anlass gibt zu weiteren Verschärfungen der Politik. Ja, weil man einfach sagen kann, schaut mal, hier ist so viel Unruhe in den Städten, hier müssen jetzt noch mehr Truppen rein zum Beispiel. Ja, und dann entsteht ja fast sowas wirklich wie ein Kriegszustand.
Ja, und hier können wir jetzt dann aber besonders beobachten, dass sich vor allem Leiter von den christlichen Gemeinden vor Ort, aber auch von anderen Religionsgemeinschaften sehr stark engagieren gegen das, was passiert ist. Du hast im letzten Remind-Newsletter zusammengeschrieben, was es alles für Aktionen gibt. Also man kann vielleicht in zwei verschiedene Arten trennen, nämlich so, wie wir es ein bisschen aus dem deutschen Kirchenasyl kennen, Menschen, die Dienstleistungen anbieten für Menschen, die halt Angst haben müssen vor ICE sehr direkt, indem sie Obdach geben zum Beispiel oder auch Beratungsleistungen oder die Leute begleiten zu Behördengängen, weil die gerade dann da eingefangen werden, weil dann weiß ja die Behörde, dass da jemand kommt. Aber auch solche, die tatsächlich sich an Protestaktionen beteiligen, das sehr häufig tatsächlich sogar mit Stola. Zum Beispiel gab es ja die eine Aktion, wo über 100 Geistliche verhaftet wurden, so wie ich lesen konnte, in mehreren amerikanischen Zeitungen, eben im Flughafen von Minneapolis, wo es eine Protestaktion gab. Da konnte man das ja alles beobachten. Meine Frage wäre jetzt irgendwie, also warum muss ich mich jetzt hier in Deutschland, was Religionsnachrichten angeht, so intensiv damit auseinandersetzen?
Also ich finde, erstmal ist es natürlich interessant und auch merke ich auch an LeserInnenreaktionen, dass es uns emotionalisiert und nicht kalt lässt. Ich komme nochmal zu Dorothee Sölle zurück. Es gibt ja so ein enges Verhältnis der Deutschen zu Amerika in enormer Zuneigung und Liebe und eben auch in starker Ablehnung. Das heißt, ich kann das Interesse schon nachvollziehen. Das andere ist dann zu sagen, was können wir da auch sehen, was sich kulturell entwickelt oder politisch entwickelt, sehen wir da bestimmte Dinge, die auch in Deutschland denkbar wären oder wo sich die Lage in Europa hin entwickelt und andersherum sehen wir in den USA bestimmte historische Begebenheiten sich wieder neu ereignen. Also ich habe den Eindruck, dass der mediale Diskurs und der sozialmediale Diskurs ja sehr stark um solche Fragen sich dreht. Wie ist das jetzt eine Reprise des Dritten Reiches? Gibt es Eistruppen auch in Europa? Ist die europäische Grenzbehörde Frontex, sowas wie ICE, wie geht eigentlich unser Staat mit Migrantinnen um? Und das sind ja auch alles mehr oder weniger sinnvolle Fragen, die zur Diskussion Anlass geben. Ich finde, du hast jetzt aber gerade noch was anderes angesprochen, nämlich diese spezielle Rolle, die eben Geistliche und die Kirchen in den USA spielen. Und ich finde, auch das macht ja was. Also diese Bilder sind ja in irgendeiner Form ikonisch, wenn Geistliche Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen oder sich in so einer koordinierten Aktion festnehmen lassen von übrigens auch der örtlichen Polizei und nicht der ICE-Behörde und gewaltlosen Protest auf diese Art und Weise durchführen. Wir hatten in Deutschland auf einem Klimaprotest da in Lützenrath diesen Mönch, der war aber nur als Mönch verkleidet, aber das sind ja so ikonische Bilder, die eben durch solche Kleidung, wie du gerade schon sagtest, Stola oder eben andere geistliche Amtstrachten, da aufgerufen werden. Und ich glaube, damit ist natürlich dann schon auch wieder dieser große Kampf Gut gegen Böse aufgerufen. Ne? Also was ist Gott gefällig? Ja? Und da sind wir natürlich beim Nächstenliebegebot und beim Gebot, dass man seinen Nachbarn lieben soll und schützen soll und den Fremden, der bei einem wohnt, schützen soll, steht ja schon im Ersten Testament. Und das sind schon Fragen, die natürlich die ChristInnen in den Staaten genauso beschäftigen wie uns auch hier in Europa. Du hast das Kirchenasyl ja angesprochen. Also wir haben ja den Themenschwerpunkt Flucht und Migration in der Eule, der ist in den letzten Jahren sehr gut gefüllt gewesen mit aktuellen Nachrichten auch.
Wenn wir das jetzt aber, was du gesagt hast, einmal so umdrehen, nicht, dass wir den historischen Vergleich von Nazi-Deutschland zu Amerika jetzt machen, was ich eine sehr leidige Diskussion finde, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo sie genau hinführt, sondern das so umdrehen, dass wir sagen, okay, wir sehen jetzt eine Entwicklung in Amerika, wie ist das denn in 5 oder 10 Jahren in Deutschland? Also können jetzt irgendwie die Kirchen und Religionsgemeinschaften hier schon mal irgendwas lernen oder daraus ableiten, aus dem, was wir sehen?
Ja, also ich würde, also erstmal zu den Nazi- und Holocaust-Vergleichen, die bergen natürlich immer die wahnsinnige Gefahr der Verharmlosung der Shoah und dessen, was der NS-Staat tatsächlich war. Das andere ist, was können die Kirchen von hier in Europa von den Kirchen in den Staaten lernen? Ich glaube, das ist auch ein wechselseitiger Prozess. Radikalisierungsprobleme sehen wir eher in den USA. Ich glaube, dass es aber natürlich zu neuen Klärungsprozessen nochmal Anlass gibt. Vielleicht weniger in Deutschland, aber anderswo zu sagen, wie verhält man sich eigentlich zu solchen autoritären Regimen oder Regimeversuchen in Ungarn, in der Slowakei und so. Das ist das eine. Das andere würde ich sagen, ist, dass man sieht, dass es ja Traditionslinien gibt. Wenn man jetzt sagt, jetzt schlittert die USA in den Faschismus, ne, dann heißt das eben auch, dass man vieles vorher nie gesehen hat oder jetzt nie mit in den Blick nimmt, was auch schon immer problematisch war in den letzten 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg an den USA, sowohl was jetzt zum Beispiel Waffengebrauch, Militarisierung der Gesellschaft, diese Gewaltförmigkeit der Gesellschaft angeht. Deshalb finde ich, kann man auch guten Gewissens nochmal 20 Jahre zurückgehen an diese Rede von Dorothee Sölle, wo vieles davon auftaucht, ja, auch der Umgang mit Rassismus etc. Und ich fand, das sieht man jetzt auch zum Beispiel in Minneapolis, du hast jetzt gerade diese Mobilisierung auch von Geistlichen angesprochen, aber erhebliche Teile des Widerstands gegen ICE haben jetzt zum Beispiel die Infrastrukturen benutzt, die dort schon während der Black Lives Matter-Proteste vor 5 Jahren aufgebaut wurden. Jetzt erwischt es halt eben auch Weiße bei den beiden Morden, die jetzt da so in den Nachrichten waren. Aber im Grunde genommen sind das Fragen, die auch schon in den letzten Jahren immer wieder aktuell waren in den USA. Ja? Und das könnte uns ja auch Anlass geben zu sagen, wo gibt es eigentlich bei uns so blinde Flecken, wo wir sagen, da muss man genau hinschauen. Es ist auch sehr einfach, ne, um jetzt mal Kraftklub zu zitieren, ne, Nazis raus, ruft es sich leichter dort, wo es keine Nazis gibt. Und manchmal habe ich bei sozialmedial in Deutschland im Moment den Eindruck, auch gerade unter Christinnen mit einem gewissen Widerstandsstolz quasi in die USA geguckt wird. Natürlich ist es auch eine Form der Solidarität mit den Christinnen, die sich dort gegen die Trump-Regierung wehren. Aber es hat ganz schnell auch so den Geschmack zu sagen, wir stehen auch gerne auf der richtigen Seite. Und ich glaube, für Christen in Deutschland gibt es dafür wenig Anlass, es sei denn, man beschäftigt sich zugleich sehr gründlich mit der eigenen Tradition und Geschichte.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats Januar. Halleluja, 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 Halleluja. Christus Mansionem Benedictat. So wurde es jetzt wieder diesen Monat auf viele Türbögen geschrieben, beziehungsweise bei mir gibt es da jetzt immer diesen Sticker, den ich mir aufkleben kann. CMB steht da dann. Das heißt, Christus segne dieses Haus. Das ist die wunderbare Aktion der Sternsänger. Und es kamen schon einige Meldungen rein, dass in diesem Jahr wohl doch wieder mit Rekordspenden zu rechnen ist. Vermutlich wird diesmal zum ersten Mal die 50 Millionen Euro Grenze gesprengt. Ich finde das schon ganz beachtlich. Aber zu diesen 50 Millionen Euro, die gespendet werden für viele Aktionen, die sich um Kinder in der ganzen Welt bemühen, ist doch, dass da fast 400.000 Menschen engagiert sind in dieser ganzen Zeit und man bekommt inzwischen auch wirklich ganz tolles Material. Also wenn man einfach nur spendet und dem schönen Lied zuhört, was man gesungen bekommt jedes Jahr, dann kriegt man das ja gar nicht so mit. Aber ganz häufig, da wo es gut funktioniert, ist auch eine pädagogische Begleitung mit dabei. Die Kinder lernen wirklich viel über die Welt und wie sie vielleicht auch besser funktionieren kann und setzen ihr Wissen dann aber auch gleich um in die schöne Aktion. Und dass das dieses Jahr mutmaßlich, die Zahlen gibt es wahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil es dauert eine Weile, bis man jede Münze gezählt hat bei 50 Millionen, wird es Rekordeinnahmen geben. Und das, lieber Philipp, ist doch mal eine gute Nachricht.
Hunderttausend Ehrenamtliche, das ist ja krass. Eigentlich ein sehr schönes Beispiel, was du da rausgesucht hast, Michael.
Ich habe aufgerundet, muss ich sagen.
Ja, aber das ist krass, ne? Ja. Also ich meine, man unterschätzt gerne oder häufig, wie viele Menschen einfach in so schönen Aktionen in vielerlei Hinsicht in unserer Gesellschaft engagiert sind. Das ist ja was, weil du am Anfang mir nochmal ein gutes neues Jahr gewünscht hast, was man einfach auch positiv mit in dieses Jahr nehmen kann. Ne? Gab ja mal diesen Hashtag, wir sind mehr für Demokratieproteste in Deutschland. Und ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht immer noch stimmt, auch wenn die Nachrichtenlage dem manchmal nicht so entspricht.
Und dann sage ich an die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und der Eule auf Social Media. Lest den Remind-Newsletter bzw. abonniert ihn, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr weiterhin ein wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten bekommt. Und ganz wichtig, abonniert die Eule, um unsere Arbeit zu unterstützen. Tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael.